Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich habe mir heute ein bisschen etwas vorgenommen, wo ich mir in den letzten Monaten nicht ganz sicher war, ob das nicht zu viel ist. Wir haben im Jänner, Februar bei den Teenies über den Heiligen Geist geredet, im ganzen Frühjahr eigentlich, immer wieder. Im Kindergottesdienst war das jetzt auch Thema, und als ich den Lars gefragt habe, so Zukunftswerkstatt und so weiter, Vision der Gemeinde, worüber soll ich jetzt reden, was meinst du, hat er gesagt, na, sprich doch über den Heiligen Geist, das ist gleich nach Pfingsten. Da haben wir gedacht, na gut, ich liebe Herausforderungen, also schauen wir uns das einmal an. Ich habe in meiner eigenen Biografie ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis sozusagen zum Heiligen Geist. Ich war in der Frühzeit meines Glaubens immer wieder mit Charismatikern und Pfingstbewegung konfrontiert, und da habe ich spannende, interessante Sachen, aber auch unheimliche Sachen erlebt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen oder von euch den Toronto-Segen noch kennt. Das war mir damals extrem unheimlich. So übernatürliche Erfahrungen. Und ich habe mich dann immer wieder auch mit dem Heiligen Geist beschäftigt, aber irgendwie hatte ich ein bisschen Angst davor. Ich habe mich jetzt noch einmal sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und habe, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt. Aus der Fülle des Materials, ich habe allein im Neuen Testament über 230 Verse zusammengetragen zum Thema Heiliger Geist, muss ich mich jetzt auf ganz wenig beschränken. Also bitte, wenn irgendwer sagt, aber da fehlt etwas Wesentliches, das ist einfach, wir sind unvollkommene Menschen und wir haben ein Leben lang Zeit, den Heiligen Geist kennenzulernen, und das wird nicht reichen. Wir haben dann noch die Ewigkeit Zeit. Wir haben gehört, der Geist wird in Ewigkeit bei uns sein. Gottes Geist begegnet uns von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. Ich habe das versucht mit dieser kurzen Lesung zu zeigen. Erster Vers der Bibel, dann Apostelgeschichte Anfang und einer der letzten Verse der Bibel aus der Offenbarung habe ich jetzt vorgelesen. Der Heilige Geist gestaltet die Welt, die Schöpfung, und er gestaltet die Gemeinde, das Leben. Es gibt so ein paar Meilensteine in der Heilsgeschichte. Ganz kurz am Anfang hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Durch sein Wort, das ist Jesus Christus, und durch seinen Geist, der gestaltet. Er bewertet, plant, betrachtet, Gott sah, dass es gut war, Gott sprach, da ist immer der Geist dabei. Dann, wir kennen die Geschichte Sündenfall, Berufung Abrahams und so weiter, Entstehung des Volkes, Erlösung aus der Sklaverei. Der nächste Höhepunkt ist am Berg Horeb der Bundesschluss. Wenn man das nachliest in Exodus 24, 1 bis 8, dann kommt man drauf, das muss am Pfingsttag gewesen sein, dass das Volk Ja sagt. Wir wollen dem Herrn gehören. Gott verlobt sich mit dem Volk Israel. Und wenn wir dann weitergehen, die Geschichte des Volkes Gottes, Gottes mit seinem Volk, eine sehr wechselhafte Geschichte. Und schließlich gipfelt sie darin, dass Gott selbst, Jesus Christus, der Sohn, in die Welt kommt. Und er zeigt, wie Gott ist. Er kommt als Diener. Mir gefällt so dieser englische Begriff, the servant king, der Dienerkönig, der dienende König. Durch seinen Kreuzestod erlöst er uns, setzt sich dann zur Rechten Gottes an den Thron, tritt uns dann in der Offenbarung als der vierfache Herr entgegen, der Herr der Gemeinde, der Herr der Weltgeschichte, der der Herr des Gerichts und schließlich der Herr der neuen Welt. Und als erste Amtshandlung sozusagen, nachdem er sich auf den Thron gesetzt hat, 10 Tage später, sendet er den Heiligen Geist mit einem gewaltigen Brausen. Er kann es nicht mehr erwarten, dass endlich der Geist in die Welt kommt, dass endlich Gott in seiner Gemeinde leben kann. Die Geschichte geht dann weiter. Wir leben jetzt in der Zeit, wo der Geist selbst direkt hier in der Welt wirkt. Eine Zeit der Verkündigung, eine Zeit des Rufens der Menschen, des Aufbaus der Gemeinde. Und dann geht alles hin zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommen wird mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er zeigen, 1000 Jahre lang, dass man hier auf dieser Erde in Frieden und Gerechtigkeit zusammenleben kann, wenn die Herrschaftsverhältnisse und die Prioritäten klar geregelt sind. Es wird dann noch eine letzte große Verführung geben, lesen wir in der Offenbarung, einen letzten Kampf und dann einen neuen Himmel, eine neue Erde, ewiges Leben, der Tod wird nicht mehr sein, ewige Verbundenheit mit Christus. Und in all dem ist Gott der Handelnde, der Wirkende und mit seinem Geist ganz direkt dabei. Wer ist nun der Heilige Geist? Der lebendige Gott begegnet uns auf dreierlei Weise. Als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Der Vater, der Schöpfer, von dem alles kommt. Der Sohn, der Erlöser, der sich selbst hingibt, sich selbst opfert und in Ewigkeit regieren wird. Und der Geist, der gestaltet, der die Menschen formt und sie letztlich Gott zuführt. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. Es ist ein Gott, der sich aber in 3 Personen offenbart. Er ist überpersonal. Das ist nicht mehrere Götter, wie manchmal den Christen vorgeworfen wird. Es ist ein Gott. Aber er ist mehr als eine Person. Er ist 3 Personen. Er ist sozusagen, mir hilft da ein Vergleich. Ich bin, das wissen vielleicht die meisten, Vermesser. Aber was die wenigsten wissen, ich bin spezialisiert auf Fotogrammetrie. Das ist ein tolles Wort, aber es hat mit Fotografie zu tun. Wir fotografieren vornehmlich aus der Luft. Da machen wir so Bilder. Und dann messen wir in den Bildern. Das ist bequemer, als draußen herumzulaufen. Aber das Interessante daran ist, ein Bild ist ein zweidimensionales Abbild der dreidimensionalen Wirklichkeit. Da fehlt die Tiefe. Das Bild ist nur zweidimensional, das ist leer, das hat keine Masse, keine Tiefe. Gott ist dreidimensional, wenn man so will, und er schafft den Menschen als Bild, als Mann und Frau. Und es sind 2. Das heißt, der dreidimensionale Gott schafft einen zweidimensionalen Menschen. Uns fehlt die Tiefe, uns fehlt eine ganze Dimension. Wir sind eben kein Körper sozusagen, sondern nur zweidimensional, ein Bild. Und das bedeutet zweierlei. Erstens einmal, wir sind 2, Mann und Frau. Bild Gottes sind wir nur als Mann und Frau. Die Ehe ist Bild Gottes. Als solches zeigen wir der Welt, wer Gott ist. Darum ist auch die Ehe so angefochten und heute gerade besonders in Frage gestellt, weil der Teufel natürlich ein großes Interesse daran hat, das Bild Gottes aus der Welt zu verbannen, dass die Menschen es nicht mehr sehen. Wir sind also als Gemeinschaftswesen geschaffen. Ein Mensch allein ist nichts. Wir sind erst in der Gemeinschaft etwas. Diese einsamen Superhelden da sind vielleicht ein Traum des autonomen Menschen, aber sie haben mit der Realität des Menschen nichts zu tun. Das Zweite ist, wir sind zweidimensional, wir sind nur zweidimensional geschaffen, es fehlt uns die Tiefe. Und wir Menschen spüren das, dass wir nicht vollständig sind. Wir sehnen uns nach dieser Vervollständigung. Die Bibel spricht von einem geistlichen Tod. Ohne den Geist Gottes leben wir erst gar nicht geistlich. Wir sind eine leere Hülle, wir sind leer. Und erst mit der Ausgießung des Heiligen Geistes wird der Mensch in der Gemeinschaft vollständig. Er wird sozusagen dreidimensional. Die Bibel nennt das Bekehrung, Wiedergeburt, geistliche Neugeburt. Das Leben gewinnt die dritte, die geistliche Dimension. Und das geistliche Leben, weil wir eben als Mann und Frau Bild Gottes sind, gibt es nur in Gemeinschaft. Die kleinste Kirche besteht aus 2 Menschen, nicht aus 1. Und das geht dann natürlich über die Ehe hinaus, das sind immer die Grenzen der Vergleiche. 2 Menschen sind, oder mindestens 2 Menschen sind Kirche. Aber weil ich die Ehe gerade erwähnt habe, das führt mich zu einem Begriff, den ich jetzt nur anreiße, ich komme dann noch später drauf, die Braut Christi. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die weltweite Kirche, nicht die Organisationsstrukturen, das ist die Braut Christi. Es wird eine Hochzeit geben. Das Lamm Gottes, Jesus Christus, wird die erlöste Menschheit, die Braut, heiraten. Und ich denke mir, die Braut braucht den Geist, eine geistliche Dimension. Jesus will nicht ein Foto heiraten, ein Bild. Der will eine reale, lebendige Braut heiraten. Und darum braucht die Braut diesen Geist Gottes. Der Geist ist für uns wahrscheinlich der am schwersten fassbare Aspekt oder Teil Gottes. Den Vater können wir uns vorstellen. Ein Vater ist ein Begriff, den wir kennen. Sohn, Jesus Christus war als realer Mensch hier. Auch den können wir uns vorstellen. Aber was ist der Geist? Der Ruach HaKodesh, wie es Hebräisch heißt, oder der Pneuma, eigentlich das Pneuma Hagion, es ist sächlich im Griechischen. Geist, beide Begriffe können auch Wind bedeuten. Wir sehen ihn nicht, den Wind sieht man nicht. Man sieht nur die Wirkungen, wenn die Blätter fliegen oder die Bäume sich bewegen. So wie dieses Blatt jetzt hinuntergefallen ist, ja. Man sieht ihn nicht direkt. Der Geist weht, wo er will, nicht? Ich rede drüber und der Geist wirkt das gleich, dass das Papier hinunterfällt. Wir Menschen sind Körper, Seele und Geist. Der Geist hat sehr viel mit unserem inneren Menschen zu tun, mit unserem Denken. Wir können uns im Geist etwas vorstellen. Im Geist planen wir voraus. Was immer wir machen, im Geist beginnen wir, bevor wir es umsetzen. Wie aber können wir Gottes Geist erfassen? Ich habe mir auf der Suche danach, ist mir aufgefallen, wie viele Namen es für den Heiligen Geist gibt. Ich bringe einen kleinen Auszug. Er ist einmal der Geist Gottes. Das kann vielleicht weiterhelfen. So wie wir Menschen einen Geist haben, hat auch Gott einen Geist. Er wird auch als Geist Jesu bezeichnet. Und wenn er der Geist Jesu ist, dann geht es auch darum, wie Jesus kommt. Jesus kommt als der Dienende. So ist der Geist ein Geist des Dienens. Jesus kommt als Gehorsamer gegen den Vater. So ist der Geist ein Geist des Gehorsams. Er ist auch der Geist der Herrlichkeit. Die Schechina, wie der Hesekiel sie so wunderbar beschreibt, die Herrlichkeit Gottes. Er ist der Geist der Wahrheit. Er ist absolut zuverlässig. Was der Geist sagt, stimmt. Wir können uns hundertprozentig darauf verlassen. Ein Geist der Weisheit. Wir kriegen Weisheit für unser Leben. Ein ganzes Buch gibt es in der Bibel, das über die Weisheit, wo es um die Weisheit geht. Hier war der Ausdruck Beistand in unserer Bibellesung. Der Beistand, eigentlich auch Tröster übersetzt oder eigentlich der Sachwalter, der Fürsprecher, der Anwalt. Wörtlich ist es der Herbeigerufene. Wir kennen den Sachwalter. Der Eintritt für andere. Er wird auch als Gabe und Verheißung bezeichnet. Und vor allen Dingen ist er ein Geist der Kraft des Höchsten und ein Geist der Liebe. Und als solcher führt er immer in die Gemeinschaft. Was macht nun der Heilige Geist? Zum Teil kann man das aus den Namen ja herauslesen. Wenn er ein Geist der Wahrheit ist, leitet er uns in alle Wahrheit, wie Jesus hier gesagt hat. Und die Wahrheit ist, was sagt Jesus? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist nicht ein Lehrsatz, ein Dogma. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus ist die Wahrheit. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, aber das bedeutet, dass der Geist, wenn er in die Wahrheit führt, dann führt er zu Jesus. Er verherrlicht Jesus. Er zeigt uns, wer Jesus ist, nämlich Gottes Sohn, Gott selbst, der Mensch geworden ist. Er öffnet uns, das kommt dann in Johannes 16, ich habe ein bisschen überlegt, wo ich den Schwerpunkt jetzt mehr setze, ob auf Johannes 14 oder 16. Ich habe mich dann für 14 entschieden, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Er öffnet uns die Augen. Und zwar für die Sünde, heißt es dort, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Die Sünde, dass wir Gott nicht vertrauen, das ist die eigentliche Sünde. Die Gerechtigkeit, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er unsere Gerechtigkeit ist, dass er uns gerecht macht. Und für das Gericht, dass der Teufel gerichtet ist. Kein Mensch muss mehr ins Gericht. Wenn Menschen ins Gericht müssen, dann nur, weil sie es wollen. Wir müssten es nicht mehr. Es genügt, dass der Teufel gerichtet ist. Für uns ist nicht das Gericht vorgesehen, sondern das ewige Leben. die Braut Jesu Christi. Und der Heilige Geist bringt jetzt Befreiung, sozusagen dieses Dreidimensionale, eine Änderung von innen, ein neues Leben und die Kraft Gottes, dieses Leben auch zu leben. Und er führt uns in die Haltung Jesu Christi, weil er uns ja zu Jesus führt. Und das ist wieder Liebe, Dienen, Gehorsam, Demut. Es geht immer wieder um das. Ich habe gesagt, der Heilige Geist führt in die Wahrheit, führt zu Jesus. Er lehrt uns, sagt Jesus hier an unserer Stelle. Er wird uns alles lehren. Bis zu Jesus waren Mose die großen Lehrer, die Propheten, Priester und zuletzt Jesus eben selbst. Aber jetzt kann der Geist universal kommen. Und er kommt zu jedem Menschen, er kommt, der will. Er kommt in die Gemeinde und lehrt in den Herzen der Menschen im Zentrum der Gemeinde. Gott ist jetzt überall präsent und nicht mehr punktuell mit einzelnen Menschen, Mose, Propheten, sondern überall. Und wie gesagt, der Geist führt immer wieder zu Jesus, zum lebendigen Wort und zur Bibel, zum geschriebenen Wort Gottes. Er ist die Kraft Gottes, aber nicht eine Kraft zur Machtausübung. Wir wünschen uns mal, Herr, gib mir die Kraft, dass ich also die Arbeit schaffe und gib mir die Kraft, dass ich das und das kann. Ist alles wunderbar und schön. Aber das Eigentliche, was Gott will, ist die Kraft uns geben, dass wir lieben können, dass wir fähig werden zu dienen und zu lieben. Denn der Geist bewirkt diese Liebe. Der Geist ist ein Geist der Heiligung, ein Geist, der heiligt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen, lesen wir im Hebräerbrief. Die Heiligung ist zuerst einmal eine Absonderung für Gott. Wir machen nicht mehr alles mit, was die Welt macht. Und das andere ist, dass wir das machen, was Gott will, dass wir eben im Gehorsam leben. Und dann gibt es zwei wesentliche Dinge, die der Geist gibt. Das erste sind die sogenannten Gaben des Geistes, die Charismata. Griechisch Charisma ist die Gabe und Charismata die Mehrzahl und daher kommt die Charismatik. Da geht es eigentlich um die Gaben, ein gabenorientiertes Leben. Die Gaben gibt der Geist jedem Gläubigen ganz spezifisch. Da bekommen Menschen ganz unterschiedliche Gaben und Gabenkombinationen. Paulus bringt im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel dieses wunderschöne Beispiel des Leibes, des Körpers. Da gibt es viele Organe, von denen hat jedes eine andere Aufgabe. Aber jedes ist wichtig. Und jedes soll sich auf das konzentrieren, was eben seine Aufgabe ist. So ist es auch mit den Gaben des Geistes. Aber alle dienen einem Zweck, den Körper am Leben zu erhalten. Das heißt, die Gaben dienen einander. Die Gaben sind nie dem Einzelnen gegeben. Ich stehe nicht hier, um zu predigen, damit ich nachher nach Hause gehe, ein gutes Gefühl habe, sage, hast du gut gepredigt, hast du gut gemacht, sondern dass die Gemeinde aufgebaut wird. Das ist das Wesen der Gaben. Und davon zu unterscheiden, ist das Zweite, was der Geist gibt, das ist die Frucht des Geistes. Galater 5, 22 heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Es ist interessant, dass es hier nicht heißt die Früchte des Geistes, sondern die Frucht des Geistes. Das ist eins, das gehört zusammen. Die Gaben werden unterschiedlich gegeben. Es ist, der Lehrer soll lehren und der Seelsorger soll Seelsorge betreiben. Wenn die zwei Platz tauschen, ist es vielleicht nicht ideal. Aber hier ist es anders. Es kann nicht einer sagen, ja, ich bin freundlich und ein anderer sagt, ja, aber ich habe Liebe, ich brauche nicht freundlich sein. Die Gaben sind ein Ganzes und der Geist wirkt alles. Und wir erkennen, die Frucht ist ein Ganzes, der Geist wirkt alles. Und wir erkennen das Wirken des Geistes, eben dass der Geist alles das in uns wirkt. Ein Gedanke noch aus der Offenbarung, dort ist die Rede von den sieben Geistern Gottes, die in die Welt gesandt sind. Offenbarung 5, Vers 6. Gott gibt die sieben Geister, sieben ist immer die Zahl der Fülle. Das heißt, Gott gibt seinen ganzen Geist, er enthält uns nichts vor, er knausert nicht, er ist ein Gott des Überflusses. Und das ist er auch mit dem Heiligen Geist. Und jetzt stellen sich mir zwei große Fragen, wenn Gott so wunderbar ist und uns seinen Geist geben will. Was heißt das für uns? Wie bekommen wir den Heiligen Geist? Oder wenn wir ihn haben, Wie leben wir im Geist? Wie bleiben wir im Geist? Wie bekommen wir den Geist? Dass der Geist zu uns kommt, ist zuallererst Gottes Wirken. Wir haben das hier gelesen. Jesus setzt sich zuerst auf seinen Thron und dann gießt er den Geist aus. Es heißt hier, ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Beistand sende, der bei euch sei in Ewigkeit. Also zuerst ist das einmal Gottes Wirken. Er sendet den Geist. Der Sohn Gottes, der sich auf den Thron gesetzt hat, das Erste, was er tut, den Geist senden. Es gibt in Lukas 11, Vers 13 eine Stelle, da sagt Jesus, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes geben könnt, wie viel mehr wird nicht der Vater im Himmel, der doch gut ist, euch oder denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist geben. Also wir können, wir dürfen um den Heiligen Geist bitten. Wir sollen das auch. Hier haben wir gelesen, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ich finde das sehr interessant. Wir müssen den Geist kennen, wir müssen von ihm wissen, um ihn wahrzunehmen, damit wir ihn bekommen können. Und dazu ist ganz wesentlich die Verkündigung des Wortes Gottes. Denn im Wort Gottes, in der Bibel, wird uns erklärt, wer der Geist Gottes ist. Im Wort Gottes lernen wir zu unterscheiden, was ist Geist Gottes und was ist nicht Geist Gottes. Und wir erkennen den Heiligen Geist letztlich an seinem Wirken. Er führt uns, wie schon gesagt, zu Jesus. Er zeigt uns, dass Jesus Gottes Sohn ist. Im ersten Johannesbrief führt der Johannes das aus, wie man die Geister unterscheidet. Er verherrlicht Jesus. Er ist ein Geist der Liebe. Das heißt, er führt uns in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und wie gesagt, er öffnet die Augen für die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Und da sind wir wieder bei einem zweiten Schlüssel. Die Sündenvergebung ist der Schlüssel, um den Geist Gottes zu bekommen. Wir verstehen letztlich ohne den Geist Gottes den Kreuzestod und die Auferstehung Christi nicht. Wir verstehen die Sündenvergebung nicht ohne den Geist Gottes. Es ist der Geist Gottes, der das wirkt. Und zur gleichen Zeit ist das, wenn uns der Geist die Augen öffnet, das, dass wir sagen, ah, das ist es, ja. Und dass wir uns öffnen können. Also Geist Gottes bewirkt, dass wir das überhaupt erst verstehen, dass wir uns ihm öffnen können. Das ist so eine eigenartige Spannung. Ohne Geist Gottes verstehen wir nichts und ohne Verständnis kriegen wir den Geist Gottes nicht. Das ist fast dieses Henne-Ei-Prinzip oder die Quadratur des Kreises. Aber der Geist Gottes macht es möglich. Er öffnet uns die Augen. Und was ich so interessant finde in dem Zusammenhang, es gibt da diese berüchtigte Stelle von der Sünde gegen den Heiligen Geist, die vielen Menschen schon große Angst gemacht hat. Aber für mich erschließt sich das hier ganz klar. Der Geist Gottes will uns die Augen öffnen. Und wenn wir uns aber die Augen nicht öffnen lassen wollen, was kann dann Gott noch tun? Es ist nur der Geist, der uns die Augen öffnen kann. Und wenn wir uns die Augen nicht öffnen lassen wollen, dann kann Gott nichts tun. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, dass wir uns verschließen gegen das Reden des Geistes. Eine weitere Sache, die hier steht, in dem Abschnitt, den die Monika gelesen hat, Johannes 14, kommt dreimal die Verbindung vor zwischen liebt ihr mich, dann seid ihr gehorsam, dann werdet ihr mein Wort halten. Und dann kommt der Heilige Geist. Das heißt, gehorsam ist nötig, damit der Geist Gottes auch kommt. Wenn wir ungehorsam sind, kommt er gar nicht. Oder wenn wir ihn haben, betrüben wir ihn, wie es an anderer Stelle heißt. Wenn Liebe eine Entscheidung ist, so ist auch Gehorsam eine Entscheidung. Wir können uns entscheiden zu lieben. Wir können uns entscheiden, gehorsam zu sein. Wir können uns entscheiden, das zu tun, was Gott will, was Jesus will. Und dann ist die Frage, die habe ich mit den Teenies bearbeitet, mit den Kindern bearbeitet, im Kindergottesdienst, das war ganz toll. Ich habe gefragt, was ist denn, worin besteht denn der Gehorsam? Was sind denn die Gebote Jesu? Was will er denn von uns? Und da sind wir drauf gekommen, eigentlich geht es in den Geboten fast nur um das Miteinander, um ein gutes Miteinander der Menschen. In den Geboten geht es um Liebe. Das heißt, die Gebote Gottes sind Liebe. Liebt einander. So wie Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das ganze Gesetz. Darum geht's. Und Gehorsam gegen Gott Liebe gegen Gott heißt Gehorsam und Gehorsam heißt, den Nächsten zu lieben. Das heißt, es geht um Liebe, Liebe und wieder Liebe. Jesus lieben heißt, seine Gebote halten. Und seine Gebote halten heißt, die Menschen, die Mitmenschen zu lieben. Und der Heilige Geist ist da mittendrin in unserem Herzen, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, dass er uns lieben lehrt. Er ruft uns zur Liebe, er befähigt uns zur Liebe, er gibt uns die Kraft Gottes, die Fülle der Kraft Gottes. Alles gibt er uns, die Fülle seines Geistes, damit wir fähig werden zu lieben. Das scheint also eine wirklich schwierige Sache zu sein, dass wir Menschen zu lieben beginnen und wirklich lieben lernen. Dass Gott uns seinen ganzen Geist dafür gibt. Und die zweite Frage, wenn die erste Frage war, wie bekommt man den Heiligen Geist? Die zweite Frage, wie lebt man in ihm? Wie bleibt man in ihm? Ist jetzt ganz einfach zu beantworten. Ganz genauso. Gehorsam gegen Jesus. Gehorsam gegen seine Gebote. Liebt einander. Immer wieder diese Aufforderung. Und dann gibt es eben, was auch dazu kommt, wir werden es nicht immer schaffen, wir schaffen es nicht immer und dann gibt es die Vergebung, den Kreuzestod Jesu. Es ist immer wieder nur dasselbe. Ich muss da immer wieder selber staunen, wenn es heißt, Johannes sagt, ich gebe euch kein neues Gebot, ich gebe euch das alte Gebot. Liebt einander. Es ist nichts Neues. Wir wissen das seit 2000 Jahren oder noch länger. Liebt einander. Das ist es, worum es geht und das ist es, worauf es ankommt. Ich möchte zum Schluss noch einen Gedanken bringen, den ich schon angerissen habe. Gott hat einen großen Wunsch und Plan mit dieser Welt. Eine Braut für seinen Sohn. Und der Heilige Geist ist hier so etwas wie der Brautführer. Es gibt eine wunderschöne Geschichte im Alten Testament, das ist wie Abraham, den Eliezer seinen Knecht beruft. Ich habe sogar ein bisschen überlegt, ob ich das heute als Zentrum nehme, wollte aber dann mehr über den Geist allgemein reden, dass er eine Frau für seinen Sohn Isaak sucht. Und er schickt den Knecht, den Eliezer, und der Knecht kommt beladen mit Geschenken, Kamele voll mit Geschenken. Der Geist, Gott selbst, bringt uns einmal Geschenke, die Gaben, und sagt, schaut, aus dieser Fülle könnt ihr leben mit Gott. Und er zeigt der Braut, er schwärmt der Braut vor, wer der Bräutigam ist, wie wunderbar der Bräutigam ist. Und er bereitet die Braut vor auf die Begegnung mit dem Bräutigam, indem er sie heiligt, indem er sie lehrt zu lieben. Und er ruft alle Menschen, alle sind eingeladen, ohne Ausnahme. Und dann kommt die Braut, die einstimmt in diesen Ruf, wir haben das ganz am Anfang gehört, der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, der rufe, komm. Und Gott hat uns alle seine Kraft gegeben, die Fülle seines Geistes, um dieses gewaltige Werk zu vollenden. Und er wirkt es in schwachen, einfachen Menschen, in schwachen, angefochtenen, verfolgten Gemeinschaften, die so unvollkommen wirken. Aber da gibt uns Gott die ganze Fülle seiner Kraft, aber nicht, dass wir mit Macht und Paukenschlag arbeiten, sondern dienend, liebend, mit der Kraft zur Liebe, mit der Kraft zum Dienst. Und die Frage und der Ruf ist immer wieder an uns als Einzelne, als Gemeinde. Lassen wir uns darauf ein, immer wieder neu, lassen wir uns rufen, als Einzelne, als Gemeinde, zu dienen, zu lieben. Der Geist und die Braut, sie rufen, komm. Und wer es hört, der rufe, komm.